Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung in Zeiten maximaler innenpolitischer Aufgeregtheit, was aber nicht dazu führen darf. Und da geht der Blick zunächst zu dieser Frau, was nicht dazu führen darf, dass wir vor lauter Bauchnabel nicht aus den Augen verlieren, was vor unserer Haustür, vor unserer europäischen Haustür gerade passiert. In nur wenigen Tagen hat es eine Gruppe von Islamisten offenbar geschafft, die Kontrolle über Aleppo, ich glaube 2 Millionen statt 2 größte in Syrien zu gewinnen. Das hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Wurzeln in einer unglaublichen Perspektivlosigkeit. Noch nie, sagt sie, haben so viele Syrer, über 90%, in bitterer Armut gelebt. Noch immer sitzen Hunderttausende in den Folterkellern von Assad. Die Frage ist, wer sind diese Islamisten, die sich ja so seltsam gemäßigt äußern in ersten Statements? Wer zieht da im Hintergrund die Fäden? Was passiert da gerade in Syrien? Das fragen wir Christine Hell. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Vielen Dank.
Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir über einen ziemlich einmaligen Vorgang sprechen, über den die zweite Frau in der Runde, Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, einen, wie ich finde, ihrer besten Sätze geschrieben hat. Und sie schreibt sehr viele gute Sätze. Ich zitiere mal: Wenn die hässliche Seite von Politik mal wieder ausgeleuchtet wird, dann sollte das nicht zu Schulterzucken führen, sondern zu einem lauten So nicht. Und weiter: Man darf sich auf der anderen Seite, und das ist der Satz, den ich meine, keinen Illusionen hingeben. Politik ist ein Geschäft mit nach außen gekehrtem Moralüberschuss und Tugenddefiziten im Inneren. Herzlich willkommen, Henrike Rosbach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Ja, das sieht dieser Mann offenbar ähnlich, dem eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Karriere gelungen ist. Lehrt an einer der besten amerikanischen Universitäten in Indiana, der University of Notre Dame. Da, wo auch, glaube ich, interessanterweise Patrick Deneen lehrt, und sagt, was die FDP da aufführt, ist ein Theater aus Mangel an Weltwahrnehmung, Wagenburg-Mentalität, Unprofessionalität und fehlender Fehlerkultur. Und auch liberale Ökonomen wie ich sind entsetzt über dieses Verhalten, denn irgendwie, und das ist ein interessanter Aspekt, gehört zum Liberalismus auch ein bisschen Anstand. Herzlich willkommen, Rüdiger Bachmann. Freue mich sehr. Ja, und wie schaut dieser Mann auf diese letzten Tage, der Fraktionschef der FDP, der an vorderster Front, hätte ich fast gesagt, in dem Zusammenhang ein interessanter Satz, dabei war, als seine Partei den Ausstieg aus der Ampel plante mit Feldschlachten und Torpedos. Wie hat er die Abwehrreaktionen, den Kampf um die Deutungshoheit, wie hat er all das erlebt, wie prominente FDP-Köpfe, die immer wieder das Wort Märchen in den Mund nahmen, wenn kritische Nachfragen kamen, und zwar so lange, bis dann irgendwann klar wurde, dass es in der eigenen Partei die echten Märchenerzähler gibt, die es jederzeit mit den Gebrüdern Grimm aufnehmen könnten. Deshalb freuen wir uns heute auf ein klärendes und auf ein sehr ehrliches Gespräch. Herzlich willkommen, Christian Dürr. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, Herr Lanz.
Wo fangen wir an, Herr Dürr?
Das entscheiden
Sie. Ist egal. Schlimmer kann es eh nicht kommen.
Nein, das entscheiden Sie, wo es ja losgeht. Wir reden ja in Deutschland jetzt seit 4 Wochen über das Ende einer Koalition,
ja,
von der seinerzeit 80% der Menschen gesagt haben, man sollte sie zumindest hinterfragen.
Merken Sie, was gerade wieder passiert?
Nee,
sie haben mich schon wieder, sie haben mich den Kampf ums Narrativ zu gewinnen. Aber es geht natürlich nicht. Sie würden sie gerne.
Nein, alles gut.
Ich habe sie nichts gefragt.
Das wollte ich gerade sagen. Sie hatten ja gefragt, wo fangen wir an? Und das war die Frage. Und ich habe gesagt,
das überlasse ich Ihnen. Alle Floskeln. Ich wollte Sie noch mal einen Moment durchatmen lassen, bevor es dann richtig zur Sache geht. Im Ernst jetzt. Am 14. November, glaube ich, waren Sie hier bei uns in der Sendung. Damals stand die FDP am Abgrund. Sind Sie jetzt einen Schritt weiter?
Nein, das wäre ja auch ein Narrativ, Herr Lanz, ja, wenn ich das so sagen darf. Das sind wahrscheinlich Moderatoren auch nicht von Frauen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich will es ganz deutlich sagen, auch um das Papier, was Sie angesprochen haben, und die Zitate daraus. Das war ein Fehler. Und zu Fehlern bekennt man sich, auch in einer Partei der Eigenverantwortung. Und deswegen ist der Generalsekretär zurückgetreten. Und gleichzeitig sage ich, wofür ich mich nicht entschuldige, ist, dass wir vorbereitet waren auf verschiedene Szenarien.
Darüber reden wir gleich.
Da sind das, was ja schon in die Wand geworfen ist, war ein Fehler.
Was war der Fehler, Herr Dürr?
Der Fehler ist der Umgang damit, beispielsweise, haben Sie ja gerade schon zitiert, zu sagen, das gab es nicht, da hätte man nachfragen müssen. Und das ist ein Fehler, zu dem man auch steht.
Es wurde ja nachgefragt, das ist ja das Irre daran.
Ich meinte, intern nachzufragen. Aber trotzdem finde ich es sinnvoll, den Blick aufs Ganze zu richten, ohne...
Machen wir gleich.
Ohne Dinge beiseite zu schieben. Und dieser Fehler hat zu personellen Konsequenzen geführt, genau. Was in der Politik vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen aus der Mode gekommen ist.
Das ist schön, aber, dass Sie das sagen.
Aber ja, wenn ich jetzt gerade so an aktuelle Entwicklungen denke, Stichwort 620 Millionen Euro bei einer Batteriefabrik, wo der Wirtschaftsminister uns zumindest vorher noch anders informiert hat.
Aber sind Sie gerade wieder unterwegs,
Herr? Herr Lanz, mit Verlaub.
Mir geht es darum. Da steht gerade der GAU, den Ihre liberale Partei erlebt hat. Schlimmste der letzten Jahre. Und da bleiben wir jetzt auch irgendwie. Jetzt lassen wir mal Northvolt weg.
Alles gut.
Und den bösen Habeck lassen wir jetzt auch mal weg. Ja. Jetzt sind wir heute nur bei Ihnen. Wirklich liebevoll, wie es unsere Art ist und wie wir das immer so machen. Wann haben Sie das erste Mal dieses Papier gesehen?
Das Papier habe ich gesehen, als es veröffentlicht worden ist, weil es auch in unseren Beratungen
nie gesehen.
Nein, weil es in unseren Beratungen keine Rolle gespielt hat. Denn es haben ja andere Dinge eine Rolle gespielt. Deswegen habe ich gesagt, für das Papier entschuldigt man sich zu Recht und zieht Konsequenzen. Aber ich sage ganz oft, Herr Lanz, wofür ich mich nicht entschuldige, dass wir vorbereitet waren auf verschiedene Szenarien. Das gehört auch zur Professionalität von Politik dazu.
Sind wir noch nicht. Dieses Papier haben Sie vorher nie gesehen?
Nein, das habe ich vorher nicht gesehen. Und
wussten Sie, dass es existiert?
Nein, ich wusste nicht, dass es existiert. Es gab die Berichterstattung über die Worte.
Und Sie wussten dass Reimann, Djirsaray und andere dieses Papier irgendwo in den Schubladen hatten?
Nein, also ich werde auch mich nicht zu einzelnen Mitarbeitern äußern, weil ich glaube, Politik muss die Verantwortung übernehmen und nicht Mitarbeiter. Das ist auch eine Frage von fünftiger Fehlerkultur.
Mitarbeiter haben die Verantwortung ja schon übernommen. Die sind
genau,
ja schon weg.
Aber trotzdem tragen ja Politiker
Sie sind ja noch
die
im
Verantwortung.
Amt. Deswegen frage ich Sie. Ja. Sie wussten nichts von der Existenz dieses Papiers.
Nein.
Weil Sie haben eine interessante Formulierung genommen.
Ja.
Die Formulierung, die Christian Lindner auch benutzt. Ich habe es nicht zur Kenntnis genommen.
Nein, ich habe gesagt, ich kannte das Papier nicht. Ich kannte dieses
Papier
nicht.
Sie wussten auch nichts von der Existenz dieses Papiers.
Ich wusste auch nicht von der Existenz eines Papiers.
Und wusste Christian Lindner von der Existenz dieses Papiers?
Er hat sich dazu ja auch geäußert.
Er hat gesagt, er hat es nicht zur Kenntnis genommen.
Ja, er hat gesagt, dass es nicht... Ich will jetzt keine Wortklauberei betreiben, Herr Lanz.
Doch, das ist wichtig an dem Punkt.
Aber entscheidend ist doch, ob es...
Nochmal.
Aber Herr Lanz, vielleicht könnte man... Weil Sie fragen ja... Kannte man das? Und man würde es ja dann kennen, wenn man es auch genutzt hätte. Das wäre ja sinnvoll. Und die Frage ist...
Was ist das jetzt? Das ist jetzt wieder die Sache mit der Kenntnis.
Nee, ich habe doch gerade gesagt, dass ich es nicht kannte. Ich weiß nicht genau, auf welche Wortklaberei Sie jetzt hinaus wollen.
Nee, Sie sagen, man kennt es dann, wenn man es auch nutzt.
Die Frage ist doch, hat es in das, was wir in der Koalition auch am Mittwoch, den 6. November, besprochen haben, hat es Eingang gefunden? Das hat es ja offensichtlich nicht.
Aber darf ich nochmal...
Denn wir haben über andere Dinge dort geredet.
Sie sagen, man kennt etwas erst dann, wenn man es nutzt?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kannte es nicht. Herr Lanz, ich habe gerade mehrfach gesagt, ich kannte es nicht, weil es auf Mitarbeiterebene erstellt worden ist und ich kannte es nicht und andere kannten es auch nicht.
Sie haben gesagt, man kennt es nur, wenn man es auch wirklich nutzt.
Das habe ich nicht gesagt. Wenn ich es gesagt hätte, dann habe ich es, mit Verlaub, ich sage sehr deutlich, ich kannte es nicht, Herr Lanz.
Okay.
Also dem ist nichts hinzuzufügen. Trotzdem trägt man Verantwortung und deswegen sind die personellen Konsequenzen gezogen worden.
Frau Hausbach, darf ich Sie mal fragen, Sie waren von Anfang an sehr intensiv damit beschäftigt. Warum benutzt man solche Formulierungen? Wir reden ja hier sozusagen über die Frage, ob es da eine faustdicke politische Lüge gegeben hat. Über die Qualität dessen, was da steht und was die FDP beabsichtigt hat, sollten wir auch gleich nochmal ganz, ganz ehrlich versuchen zu reden. Aber politische Lüge ist ja etwas, finde ich, das man in einer Mediendemokratie dann auch klar benennen muss. Warum benutzt man so eine Formulierung? Ich habe das nicht zur Kenntnis genommen. Was heißt das?
Also es ist zumindest auffällig, dass nicht gesagt wurde, ich kenne dieses Papier nicht oder ich habe es nie gesehen.
Nicht in der Klarheit wie heute von Herrn Dürr.
Es ist tatsächlich eine andere Formulierung. Was wirklich dahinter steckt, weiß nur der, der es so gesagt hat. Ich meine, man darf natürlich nicht ausschließen, dass es auch wirklich so ist. Es kann natürlich sein, dass es wirklich nur ein Mitarbeiterpapier ist für die eigene Schublade und die eigene Arbeit und die eigene kleine Arbeitsgruppe. Das ist nicht ausgeschlossen, ja. Ob man es für wahrscheinlich hält, ist dann eine andere Frage. Oder was es aussagt, wenn es so ist, über die Art, wie dann eben auch intern kommuniziert wird. Ja. Warum benutzt man solche Worte? Ja, dafür wird es einen Grund geben, aber den kann ich Ihnen hier nicht sagen. Also, weil ich es auch nicht weiß. Mhm. Ja. Also Herr Dürr sagt, ich kannte es nicht. Herr Lindner sagt, ich habe es nicht zur Kenntnis genommen. Das eröffnet diesen Interpretationsspielraum, den, glaube ich, die FDP eigentlich im Moment gar nicht so gebrauchen kann.
Das ist wahr. Ist das ein Unterschied, Herr Dürr?
ich kann ja nur davon berichten, was ich erlebt habe in den letzten Wochen. Mhm. Und was Thema war auch in den Besprechungen, die ja wöchentlich stattfinden, wie bei jeder Partei im Deutschen Bundestag. Und in diesen Besprechungen war es Thema, wie wir in dieser Koalition zu Veränderung kommen. Das war das der zentrale Punkt, um den es geht. Und da will ich deutlich sagen, weil ich gesagt habe, ich entschuldige mich für das Papier, auch wenn ich es persönlich nicht kannte und insbesondere über den Umgang damit. Aber wofür ich mich nicht entschuldige, Herr Lanz, ist, dass wir vorbereitet waren auf verschiedene Szenarien.
Nein, das müssen Sie auch nicht.
Das will ich einfach nur unterstreichen.
Es wäre aus meiner Sicht unprofessionell,
wenn man nicht darüber nachgedacht
hätte. Aber Sie sagen gerade, wir haben darüber geredet, wie es zu Veränderungen kommt.
Ja.
Was man Ihnen ja unterstellt, ist was anderes. Man unterstellt Ihnen, genau, dass Sie etwas vorbereitet haben, was zwangsläufig
ganz genau
zum Ende führen musste, ja, im Sinne von, Sie wollten rausgeworfen werden, ja, aus dieser Koalition.
Und das ist nicht...
Das wollten Sie oder wollten Sie
nicht? Nein, das wollten wir ausdrücklich nicht. Wir wollten wirklich Veränderung. Und jetzt kommt
ein Aber.
Was ich für entscheidend halte. Wir haben natürlich keine Bestandsgarantie abgegeben nach dem Motto, egal was passiert, auch wenn sich nichts verändert oder der Bundeskanzler sagt, ihr müsst auf jeden Fall die Schuldenbremse brechen, dass wir dann Teil der Koalition bleiben. Also mit anderen Worten, wenn es so gekommen wäre, dass der Bundeskanzler an dem Abend gesagt hätte, es herrscht weiter Stillstand, es passiert gar nichts mehr, dann hätten wir auch sagen müssen, dass wir diese Koalition verlassen. Und zwar mit gutem Gewissen, weil diesen Stillstand konnte man, glaube ich, dem Land nicht mehr zumuten.
Herr Bachmann, wie haben Sie das erlebt? Sie lehren in den USA, sind aber sehr am deutschen Diskurs immer nicht nur interessiert, sondern auch beteiligt.
Ja, also zunächst mal kann man natürlich sagen, ich stecke auch nicht in den Köpfen, also ich kenne auch die Motivation nicht, aber ich kann natürlich sozusagen analysieren, wie die Situation der FDP war, insbesondere die Umfragesituation, die waren ja 3-4%, also die deuteten klar, also vor der ganzen Sache, die deuteten klar auf, wir kommen nicht mehr in den nächsten Bundestag. Und ich glaube schon, dass es rational dann war, sogar zu sagen, wenn sich hier nicht groß was verändert, ja, dann, wenn wir also diese Koalition einfach so in dieser Situation beenden, dann war's das. Dann kommen wir nicht mehr in den Bundestag. Und das kann natürlich das politische Aus für die FDP und für alle, die da dahinter, für die ganzen Abgeordneten und so weiter bedeuten. Also es musste irgendwas passieren. Es ist auch klar, dass das vor sozusagen der Verabschiedung des Haushalts passieren musste. Weil wenn nämlich der Haushalt verabschiedet worden wäre, dann hätte das Druckmittel sozusagen gegenüber Scholz, dann hätte man die Legislaturperiode eigentlich nicht mehr wirklich vernünftig beenden können. Mhm. Also es musste jetzt was passieren, sagen wir mal so. Jetzt kann man die FDP-freundliche Interpretation, die Eigenleser, die Herr Dürr heute Abend vertritt, ist zu sagen, wir wollten wirklich was fürs Land, wir wollten eine Wirtschaftswende, da können wir auch gerne drüber diskutieren, ob dieses Papier wirklich so inspirierend war, finde ich nämlich nicht, dass es so inspirierend war. Aber gut, das kann man jetzt erstmal annehmen oder man kann ihm das glauben oder man kann ihm auch nicht glauben und sagen, am Ende des Tages ist es besser, rausgeworfen zu werden. Dann hat man sozusagen ein Narrativ für den anstehenden Wahlkampf, nämlich, vielleicht hat man sich das so ausgedacht, ob der Schuss nach hinten losgegangen ist, kann man sich dann auch fragen. Denn die Ampel war ja nicht beliebt. Das Narrativ der FDP für den neuen Wahlkampf hätte dann sein können. Naja, wir haben am Ende des Tages Deutschland von dieser Ampel befreit, die keiner mag. Und da kann man sich dann ausrechnen, das mag für 5-6% am Ende reichen. Und das ist das, was die FDP ja erzielen will. Also das ist eine Story, eine rationale Story. Rational im Sinne von, was ist sozusagen die optimale Entscheidung für die FDP in einem anstehenden Bundestagswahlkampf gibt, die eben ein bisschen anders lautet als das, was Herr Dürr jetzt darstellt. Das finde ich, kann man schon erzählen, diese Geschichte.
Darf ich eine Sache ganz kurz ergänzen, weil Sie den Bundeshaushalt angesprochen hatten. Ich glaube nicht, dass der Bundeshaushalt dann beschlossen worden wäre und dann wäre es einfach so weitergegangen, sondern wenn nichts passiert wäre in der Koalition und wir wären beispielsweise Teil der Koalition geblieben, dann wäre der Bundeshaushalt gar nicht beschlossen worden, weil es war immer damit verknüpft, übrigens auch von Seiten des Bundeskanzlers, dass wir wirtschaftlich etwas verändern. Das war die Wachstumsinitiative aus dem Sommer. Und wenn das nicht gelingt, dann wäre am Ende wahrscheinlich gar kein Bundeshaushalt beschlossen worden. Es wäre ein weiter so gewesenes Nichts. Und da sage ich, dann hätten wir auch den Zeitpunkt gefunden, zu sagen, wir verlassen von uns aus diese Koalition. Sie haben jetzt gerade gesagt, man provoziert den Rauswurf sozusagen. Oder der andere Vorwurf, der kam von Herrn Lanz, ist, wir wollten rausgehen. Die Perspektive war, wir verändern etwas oder Wir sagen dem Bundeskanzler, und das war ja der Vorschlag an dem Abend auch, wir beenden gemeinsam diese Koalition. Und wenn der Bundeskanzler beides ablehnt, sowohl die wirtschaftlichen Veränderungen, die nach wie vor dringend notwendig sind, um die es ja auch dann bei der Bundestagswahl gehen wird. Und wenn er das ablehnt und ebenso ablehnt, dass wir die Koalition geordnet verlassen und beispielsweise noch den Nachtragshaushalt 2024 hätten beschließen können, also eine geschäftsführende Bundesregierung wie damals bei Gerhard Schröder, wenn er beides ablehnt, dann hätte man als FDP rausgehen müssen aus meiner Sicht. Und das meine ich mit vorbereitet sein. Und dafür will ich mich nicht nur nicht entschuldigen, sondern es ist genau die Professionalität, die Sie angesprochen haben.
Frau Osbach sagt, vorbereitet zu sein, ist völlig legitim, ist völlig in Ordnung. Die Öffentlichkeit zu belügen, ist was völlig anderes. Das ist eine andere Dimension.
Ja, und das, da widerspreche ich auch, Herr Lanz.
Ganz kurz, es gibt Recherchen der Kollegen von der Süddeutschen, habe nicht ich gemacht, sondern haben die Kollegen gemacht, die nahelegen, dass die Bereitschaft zu diesem Bruch offenbar schon Wochen vor der Veröffentlichung dieses Papiers, das sie sozusagen dann vorgelegt haben und das ja von den anderen Partnern in dieser Koalition als Scheidungspapier begriffen worden ist. So ist es ja auch öffentlich häufig genannt worden. Es gab, Frau Osbach, am 14. Oktober ein weiteres Treffen dieses sogenannten F-Kabinetts. Diesmal nicht in Potsdam, sondern im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in der FDP-Parteizentrale. Können Sie uns kurz erzählen, worum es da ging und warum Sie glauben, dass das alles von langer Hand geplant war?
Naja, also begonnen hat es ja Ende September bei einer Klausurtagung dieses F-Kabinetts. Das sind die Spitzen, von Partei und Fraktion, die sozusagen zuständig sind für die interne Koordinierung der FDP-Positionen in der Bundesregierung. Und da wurden diese Szenarien, die sozusagen eintreten können, jetzt gemessen am Zustand der Ampel das erste Mal diskutiert. Und dann kam eben wieder das nächste reguläre Treffen im Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Und da soll es dem Vernehmen nach zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in der Volker Wissing nochmal vorgebracht hat, ist das denn wirklich sinnvoll, aus der Ampel zu gehen? Ihr wisst, ich bin dagegen. Und in der dann ein anderes Mitglied dieser Runde gesagt haben soll, das haben wir doch schon alles geklärt, das ist doch schon alles beschlossen, das müssen wir nicht nochmal neu diskutieren.
Das haben wir schon Ende September in Potsdam entschieden.
Genau, also es gibt über diesen Verlauf der vergangenen 5 Wochen bis zu diesem 6. November gibt es 2 unterschiedliche Erzählungen, die wir in unserer Berichterstattung immer auch abgebildet haben. Die eine ist, wir haben Szenarien besprochen, wir haben untereinander besprochen, was ist am wahrscheinlichsten und haben beschlossen, dass wir uns auf alles vorbereiten müssen. Und die andere Erzählung ist, faktisch war schon klar, dass es zu Ende gehen würde und dass man sich vor allem vorbereiten muss darauf, wie man das dann kommunikativ im Griff behält.
Und kommunikativ, das ist ja ganz interessant. Also wenn Sie das nicht kannten, wenn Christian Lindner das nicht zur Kenntnis genommen hat, warum ist dann fast alles genauso abgelaufen, wie es in diesem Papier steht? Ist das Zufall?
Ist es nicht. Es ist ja gerade nicht, also da ist ja eine Überlegung für eine Rede abgebildet, die gar nicht gehalten worden ist. Und das Szenario oder die Szenarien, die dort, das Szenario, wenn man so will, was dort beschrieben worden ist, ist ja nicht das, was real passiert ist, sondern es ist etwas anderes passiert, nämlich der konkrete Vorschlag für eine Wirtschaftswende oder der Vorschlag, wenn Sie wollen, das Szenario für ein geordnetes Ende der Koalition. Und ein anderes Szenario wäre eingetreten, wenn der Bundeskanzler gesagt hätte, wir vertagen uns und machen einfach gar nichts mehr, möglicherweise nicht mal einen Haushalt, weil wir es nicht zustande kriegen, dann hätten wir von uns aus die Koalition verlassen müssen. Das ist eingetreten, das, was in dem Papier beschrieben worden ist, ist gerade nicht eingetreten, Herr Lanz. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Und weil Frau Rosbach den September ansprach, wir haben uns in dem Rahmen, wie auch andere, sich wöchentlich getroffen, seit 2021. Und seit Monaten sprechen wir insbesondere über die ökonomische Situation, in Wahrheit schon seit Frühjahr diesen Jahres, wie es in Deutschland weitergeht und wo die Probleme liegen. Und meine Aufgabe
nicht das
war...
Thema,
nee, ich will nur sagen, weil es doch um die Treffen ging, die gerade angeführt worden sind. Und meine Aufgabe war, insbesondere zu schauen, wie geht es eigentlich voran im Parlament? Welche Dinge bringen wir durch und wo haben wir echte Probleme? Und wir hatten, und das war ein Szenario, weil Sie nach Szenarien fragen zu Recht, wir hatten erhebliche Probleme, dass unsere Koalitionspartner zugesagte Gesetzentwürfe nicht mehr durch den Bundestag bringen wollten. Ein Beispiel wird jetzt diskutiert, das ist die Abschaffung, der Abbau der kalten Progression, also steuerliche Entlastung. Das ist blockiert worden und das war ein ganz reales Problem für uns, weil da keine Bereitschaft war, die arbeitende Mitte zu entlasten.
Frau Rosbach.
Ich glaube, das Problem ist aber doch die Diskrepanz in der Wahrnehmung jetzt in der Bevölkerung zwischen einerseits innerhalb der Regierung weiter verhandeln, versuchen, die Haushaltslöcher zu stopfen, darüber zu sprechen, was passieren muss, wie man versucht, sich zueinander zu bewegen, während offensichtlich intern die Partei mit, wenn man sich dieses Papier zumindest ansieht, geradezu grotesker Akribie sich auf ein Szenario vorbereitet, das sie sozusagen mindestens mal abspielen können möchte, wenn es passiert. Ja? Und das ist natürlich was, was an der Glaubwürdigkeit von Politik und wie sie funktioniert, schon rüttelt. Ja? Also es mag ja sein, dass sie auch andere Szenarien besprochen haben. Und
gibt
keine,
es die eigentlich schriftlich, diese
Szenarien? Genau, das ist
Szenarien?
Nämlich dann die Frage. Also ja. wo ist denn das akribische Papier, in dem die FDP versucht zu kommunizieren, dass sie in dieser Ampel bleibt, obwohl sie bei ihren Anhängern nicht beliebt ist, obwohl sie nicht ihre Wirtschaftsforderungen zu 85% oder wie auch immer durchsetzen können. Weil das wäre ja kommunikativ auch nicht einfach gewesen. Ja. Aber dieses Papier gibt es halt nicht.
Wenn ich in der Koalition bleiben will, dann schreibe ich dir nicht so ein Papier, das im Grunde genommen FDP pur ist, und lanciere das, sondern das ist dann maximal sozusagen eine interne Kommunikation, das würden wir gerne erreichen, und dann setzt man sich doch intern zusammen und versucht eben einen Kompromiss auszuhandeln. Ja, aber lanciert man doch nicht ein Papier, das letztlich natürlich jetzt die Basis für ihren Bundestagswahlkampf, was ja völlig okay ist, aber das verstehe ich halt nicht. Und aber das kann auch der gesunde Menschenverstand.
Vielleicht darf ich das
jetzt kurz raus. Wir sprechen ja über zwei Papiere. Sie meinen jetzt dieses 18-Seiten Wirtschaftspapier von Christian Lindner. Genau. Ich habe über das Vorbereitungspapier.
Das Scheidungspapier.
Ich rede um diese Diskrepanz zwischen interner Vorbereitung und sozusagen realer Politik innerhalb der Regierung zu beschreiben, rede ich von diesem Pyramidenpapier.
Sie reden von diesem Papier, und die Frage war, Herr Dürr, gibt es, das hat Herr Lindner ja gesagt, gibt es noch andere Papiere, wo drin steht, wie Szenario 2, 3 und 4 aussehen könnten? Ja,
es gibt eben auch ganz genau das Papier Wirtschaftswende. Und Herr Bachmann sagte gerade...
Was heißt das Papier Wirtschaftswende?
Das Papier, die 18 Seiten...
Ich rede jetzt von der alternative Strategiepapier zur Pyramide, zu dem Ding.
Das ist eine, weil Herr Bachmann...
Es gibt nichts weiteres außer der Pyramide und dem 18-seitigen Papier.
Nein, das dritte Szenario habe ich ja gerade beschrieben. Was passiert, wenn wir gemeinsam zu der Überzeugung kommen, dass es nicht weitergeht.
Also die Frage,
da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Die Frage, wie kann man eine Koalition geordnet beenden und eine Regierung geschäftsführend im Amt lassen?
Also es war immer das Ziel.
Ein Vorschlag. Nein, es war das Ziel. Also das erste Ziel war, das ist das, was die FDP in der Bundesregierung ja über 3 Jahre vertreten hat. Das Ziel war, dass man zu wirtschaftlichen Veränderungen kommt. Herr Bachmann hat einen Satz gesagt, wo ich bitte korrigieren möchte, nämlich was man an die Presse lanciert. Dieser Vorschlag für eine Wirtschaftswende ist intern dem Bundeskanzler und dem Wirtschaftsminister mitgeteilt worden. Wir wissen mittlerweile auch aus Berichterstattung, dass der Wirtschaftsminister es breit gestreut hat, so dass ich sogar vor der Situation stand, dass es grüne Kollegen kannten, bevor meine Kollegen das überhaupt kannten. Also die 18
also
Seiten.
Wieder mal Schuld. Also.
Nein, das geht mir gar nicht um Schuld. Nur weil Sie unterstellten gerade in der Antwort, Herr Bachmann, dass wir das irgendwie lanciert hätten. Unser Ziel war, dass wir das in der Bundesregierung umsetzen. Und da will ich einen Punkt machen. Es ging nicht, weil Sie jetzt mit Scheidungspapier konnotiert hatten. Es ging nicht darum zu sagen, 18 Seiten setzen wir durch, sondern es ging darum, könnte das eine Grundlage sein, wie wir weitermachen? Frage an die Koalitionspartner, was ist eure Grundlage weiterzumachen? Das war ein Szenario, von dem ich mir gewünscht hätte, dass es klappt.
An welcher Stelle von diesem 18-seitigen Papier, Herr Dürr, wären Sie bereit gewesen zu einem Kompromiss? An welcher Stelle?
Also ich an allen Stellen zu Kompromissen, zu vernünftigen Kompromissen, die aber dazu geführt hätten, dass wir echtes Wachstum in 2025 gehabt hätten. Was für mich kein Kompromiss gewesen wäre, wäre, so wie der Bundeskanzler es sagte, der hat ja auch einen Vorschlag an dem Abend gemacht, wir werden auf wirtschaftliche Reformen, da geht es ja vor allem um Bürokratieabbau und Entlastung für Unternehmen. Wir werden darauf verzichten und stattdessen die Schuldenbremse brechen. Das wäre keine Option gewesen. Und da sind wir wieder in der Situation, da wäre die Koalition auseinandergebrochen.
Okay, das heißt, Sie haben das über einen langen Zeitraum durchdacht. Sagen wir jetzt mal ganz neutral.
Die Frage, wie man die Koalition, das ist der Punkt, richtig, wie man die Koalition. Arbeit der Koalition ändert, haben wir sehr lange durchdacht. In Wahrheit würde ich sogar sagen, dass jeder
Koalition... Sie haben auch lange Zeit überlegt, wie man die Koalition beendet.
Wir haben darüber gesprochen, wie man die Arbeit der Koalition verändert, und wenn das nicht gelingt, dass die Koalition dann auch zu Ende ist.
So, dieses klar. Papier sagt, wir überlegen, wie wir die Koalition beenden, Frau Hausbach, oder nicht? Was sagt
denn dieses Papier? Papier, Herr Lanz, dieses Papier, was da jetzt öffentlich geworden ist, hat ja in den Beratungen, die wir hatten, keinen Einfluss gefunden. Das sieht man an unserem eigenen Verhalten, auch an dem Abend im Koalitionsausschuss, an dem Mittwoch, den 6. November.
Jetzt ernsthaft, Ihr Generalsekretär wusste nichts davon.
Der Generalsekretär ist deswegen zurückgetreten, weil er gesagt hat, er kennt es nicht, das gibt es nicht. Und das ist ein Fehler. Und ich finde es auch,
wenn wir über Fehlerkultur reden, Herr Lanz, er hat gesagt, das ist ein Märchen, das ist eine Frechheit, sowas zu unterstellen.
Die Worte seien nicht gefallen, weil er das Papier nicht kannte. Genau. Er hat unwissentlich das Falsche gesagt und ist dafür zurückgetreten. Und ich finde, das verdient auch mal Anerkennung, dass jemand persönliche politische Konsequenzen für sich zieht. Ich habe vorhin auch gesagt, würde ich mir einen anderen Schlauch wünschen,
aber das ist verschüttete Milch. Das ist ein Bundesgeschäftsführer, der macht dieses Papier. Der macht das.
Ja.
Da gibt es diese kleine, sympathische, von Christian Lindner so beschrieben, Parteizentrale, ungefähr 60 Leute. Das ist übersichtlich, relativ kuschelig dabei hin. So, nicht so ein großer Laden. Und der Generalsekretär, der sozusagen der treibende Kopf in dieser Partei ist, der weiß nichts davon. Der Chef weiß nichts davon, der Fraktionschef weiß auch nichts davon.
Über den Fehler sprach ich am Anfang der Sendung.
Wofür hat er das denn dann gemacht?
Genau über den Fehler sprach ich am Anfang der Sendung.
Nee, für wen hat er das denn gemacht?
Der Generalsekretär
hat das Papier. Der Reimann, für wen hat er das gemacht?
Also nochmal, ich spreche nicht öffentlich über Mitarbeiter, weil da stelle ich mich auch schützend davor. Politisch verantwortlich sind die auch im Fernsehen sitzen.
Mich interessiert nicht der Mitarbeiter, mich interessiert die Frage, für wen ist es gemacht?
Finde ich schon richtig, dass man das auch tut an der Stelle, damit man Mitarbeiter nicht
vorschickt. Ein Bundesgeschäftsführer, für wen schreibt er das, Herr Dürr?
Er hat es ja, der Bundesgeschäftsführer hat gesagt, er hat es für sich als Arbeitsgrundlage
geschrieben,
als ein Szenario. Und am Ende ist ein kommunikativer Fehler passiert, Herr Lanz, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Ein kommunikativer Fehler passiert, weil Bijan Cezaray in der Öffentlichkeit in einem Interview ganz konkret etwas anderes gesagt hat.
Also verstehen Sie, dass das nicht glaubwürdig ist, was Sie da erzählen?
Mit Verlaub, Herr Lanz, ich kann Ihnen doch nur sagen, was real passiert ist. Und wenn wir es vorher gewusst hätten, hätten wir und hätte auch der Generalsekretär anders reagiert. Nur dann kann man uns auch an unseren Taten messen. Und ich will an einem Punkt noch was ergänzen zu dem sogenannten Scheidungspapier. Ich habe nachher und Christian Lindner auch mit vielen Wirtschaftsverbänden zusammengesessen. Und wissen Sie, was die gesagt haben? Die haben gesagt, diese Ideen zur Wirtschaftswende sollen kommen, aber
Sie
schnell.
Immer ab.
Nein, aber das war ein Szenario, über was wir. Sie haben mich doch nach Szenarien gefragt und deswegen will ich über dieses Szenario sprechen.
Ich habe Sie konkret gefragt, ob es wirklich sein kann, ob Sie das selber, sich selber glauben, dass ein Bundesgeschäftsführer, der so nah dran ist am Parteichef, das ist nicht irgendwer. Und nochmal, mich interessiert nicht die private Person, sondern mich interessiert diese Funktion.
Ja.
Der schreibt so ein Papier, das nichts weniger ist als das provozierte Ende der Ampel.
Nein, und es war für ein Szenario, was er dort für sich beschrieben hat, was auch legitim ist, dass er sich vorbereitet
auf Ideen. Kann alles machen, schreibt er, und wofür macht er das? Schreibt er das jetzt ein Tagebuch oder packt er das dann irgendwie in die oberste Schublade ganz unten drunter?
Um
oder?
Vorbereitet zu sein, ich meine, der Bundeskanzler hatte 3 vorbereitete Reden. Wir hatten die Situation im Nachhinein, doch Herr Lanz, das will ich aber an der Stelle auch sagen, wir hatten die Situation, auch durch Recherchen von Journalisten, dass sich SPD und Grüne bereits im Sommer trafen, um auch möglicherweise über am Ende der Koalition zu sprechen. Dass wir uns dann auch vorbereiten, gehört zur Professionalität dazu.
Das ist nicht das Thema.
Auch wenn dieses konkrete Papier nicht bekannt war, aber trotzdem
mir geht's was anderes. Sie verstehen, dass das nicht glaubwürdig ist.
Aber Herr Lanz, ich kann Ihnen doch nur schildern, was Sie können natürlich dauernd unterstellen, dass irgendwas nicht glaubwürdig ist, aber ich kann Ihnen ja nur das schildern, was real abgelaufen ist.
Ja, aber
die Realität war beispielsweise, dass wir sehr viel über die Frage diskutiert haben, wie schaffen wir es noch, Dinge durchzusetzen. Meine Fraktion hat beispielsweise im Oktober allein noch 1 Dutzend Gesetzentwürfe durch den Deutschen Bundestag gebracht. Aber wenn Sie sagen, dass das Szenario sei gewesen, Dinge zu blockieren, dann kann ich sagen, aus eigenem Handeln war es anders. Für die Öffentlichkeit sichtbar haben wir anders gehandelt. Am Tag des Koalitionsaus, am 6. November, sind noch 10 Gesetzentwürfe durch das Kabinett gegangen.
Das gehört aber zum Gesamtbild dazu. Ich rede davon, dass der Bundesgeschäftsführer, der schreibt doch nicht für sein Tagebuch, Entschuldigung.
Es geht nicht um sein Tagebuch.
Zweitens,
seriös? Also das habe ich übrigens, ich habe nicht so sehr Anstand gemeint, sondern mit Liberalismus verbinde ich auch irgendwie Seriosität. Und finden Sie das seriös? Also ich meine, das ist sowas, was ich so meine College-Studenten, so die 18, 20-Jährige vor einer Party ausdenken würden mit D-Day und
Sie haben vollkommen recht, Herr Bachmann.
Offene Feldschlacht, das ist doch einfach. Ja, aber dann muss man sich doch auch mal fragen, Und welche Mitarbeiter oder sozusagen welches, jetzt meine ich nicht die Mitarbeiter da, also die kleinen Leute, sondern tatsächlich den Bundesgeschäftsführer, wie wählt man so jemand aus, der dann sowas produziert? Das ist ja auch, Trump sagt immer, I only choose the best people. Und dann kommt der immer, wir sehen ja, was da rauskommt. Und da frage ich sie auch, also, did you choose the best people? Also wer schreibt sowas? Für mich ist das einfach unseriös.
Deswegen war es weder für die weitere Beratung offensichtlich bestimmt, deswegen hat es auch gar keinen Eingang gefunden, noch darum ging es darum, das als Master zu nehmen. Ausdrücklich nein. Und dass das ein Fehler ist, ist klar. Dass der Umgang damit ein Fehler ist, ist auch klar. Das habe ich jetzt oft genug wiederholt. Aber eins, Herr Bachmann, finde ich auch vor dem Hintergrund von Fehlerkultur. Hier ist ein Fehler, ein menschlicher Fehler passiert, der ein politischer Fehler am Ende war. Und dafür sind Konsequenzen gezogen worden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in Deutschland an einer Situation sind, in der Fehler quasi verboten werden.
Nein, aber
an dem Punkt sind wir jetzt auch wieder. Das ist falsch gewesen, aber dennoch, es hat gar keinen Eingang in die Beratung gefunden. Nee. Ich habe gerade geschildert, wie es war. Jetzt können Sie mir das glauben oder nicht, Herr Lanz, aber ich kann ja nur aus eigener Erfahrung schildern, wie es gelaufen ist.
Bitte, ich nochmal, ne, ich bezichtige Sie überhaupt nicht der Lüge.
Man liest das, was
Frau Rosbach und andere aufgeschrieben haben. Man glaubt das so zusammen. Wir erzählen uns jetzt gegenseitig, dass eigentlich der Plan war, selbstverständlich in dieser Ampel zu bleiben.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt gerade, Herr Lanz. Da will ich widersprechen.
Sie wollten raus.
Da will ich widersprechen. Wir hatten mehrere Szenarien, nämlich den Verbleib mit einer echten Wirtschaftswende.
Zu Ihren Bedingungen? Und Sie wissen, dass das Wesen einer Koalition ist, dass man sich aufeinander ein bisschen einlässt.
Und deswegen gab es in dem Koalitionsausschuss an dem Abend, das werden auch alle Teilnehmer bestätigen können, die Kompromissbereitschaft auch von Christian Lindner, darüber zu reden. Darüber zu reden, wie wir anhand dieser Punkte wirtschaftliche Reformen auf den Weg bringen.
Also in meinem Kopf setzt sich dann ein anderes Bild zusammen. Ich lese das alles, ich sehe dieses Papier, ich spreche viel mit Leuten, auch hier im Hintergrund der Sendung. Ich hatte diese Information, da haben wir auch sogar in der Sendung darüber kurz geredet, dass in dieser Woche, konkret am Donnerstag, etwas passieren würde. Es war da nicht genau der Donnerstag, weil Ihnen die SPD zuvor gekommen ist. Also es war irgendwie klar, ich kann Ihnen nur sagen, was ich gehört habe und aus sehr zuverlässigen Quellen, es war irgendwie klar, da passiert etwas.
Das ist deshalb spannend, Herr Lanz, weil es am Mittwochabend genau anders war, als Sie gerade beschreiben.
Dann taucht dieses Papier auf und dann platzt diese Ampel und dann sagt Christian Lindner, wenn man das jetzt alles mal im Hinterkopf hat, Folgendes am nächsten Tag in die Kameras. Und das kriege ich dann nicht mehr richtig zusammen. Schauen Sie mal.
Als Sie heute Morgen aufgewacht sind, was war da Ihr erster Gedanke?
Frau Konert, ich glaube, Sie werden Verständnis haben, wenn ich Ihnen sagen kann, dass ich mich ja auch jetzt in einer Lage befinde. Und deshalb auch viele Gedanken habe. Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht.
Darf ich etwas dazu sagen, Herr Lanz? Weil Christian Lindner sich genau in dieser Aussage auf die Nachfrage einer journalistischen Kollegin auf das Szenario bezog, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich ein geordnetes Ende der Koalition. Genau darauf hat er sich bezogen und das hätte ich mir auch gewünscht. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Bundeskanzler uns an dem Abend vor die Wahl stellt, entweder dass der Finanzminister entlassen wird oder wir, und darüber muss man, finde ich, auch schon reden, um das Gesamtbild zu haben, oder wir für das kommende Jahr die Schuldenbremse brechen. Das konnte aus meiner Sicht nicht nur keine Option für die FDP sein, sondern es wäre falsch für unser Land gewesen, die Schuldenbremse aktiv zu brechen. Das war die Forderung des Bundeskanzlers und darauf bezieht sich auch Christian Lindner mit diesen Worten.
Das ist auf jeden Fall schräg. Frau Rosbach, ganz anders gewendet. Wir werfen ja Politikern gerne vor, dass sie an ihren Dienstwagen hängen, dass sie an ihren Privilegien hängen, dass sie an ihren Sesseln kleben.
Jetzt werfen Sie uns das Gegenteil vor.
Warte, ganz kurz. Ja. Nein, gar nicht. Nein, muss man doch sagen, da hat eine Partei bewiesen, dass sie das nicht tut. Sondern offenbar hatte man eine Überzeugung und hing eben nicht an Dienstwagen und an Privilegien und so weiter, sondern man hat gesagt, pass auf, wir tragen das so nicht mehr mit, weil wir eine Überzeugung haben. Ob das die richtige ist, können wir ja gleich mal diskutieren, was da wirtschaftlich drinsteht. Ja, aber wir haben eine Überzeugung. Dafür sind wir bereit,
von den Dienstwagen, der Privilegien, der Macht zu lassen. Ich finde das erstmal nichts Ehrenrühriges, finde ich ehrlich gesagt bemerkenswert. Können Sie mir mal versuchen zu erklären, warum man das nicht einfach gerade so straight gemacht hat? Warum sagt man nicht, wir erlösen Deutschland von diesem Gewürge, von dem wir glauben, dass es ein Gewürge ist. Wir wollen das so nicht mehr weitermachen. Und uns trifft es am allerhärtesten, weil wir sind gerade in einer sehr, sehr schwierigen Frage. Und dennoch sind wir bereit, das zu tun. Das wäre doch eine gute politische Erzählung gewesen.
Ja, vermutlich schon. Aber Politik ist eben schon auch kompliziert. Und wenn man Teil einer Regierung ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es so eine Resthoffnung gab, dass man es vielleicht doch in dieser Regierung hinbekommt. Also in den drei Jahren vorher wurde Christian Lindner ja quasi von der ersten Landtagswahlniederlage an immer wieder regelmäßig gefragt, wollen Sie rausgehen, wollen Sie denn hier drin bleiben, das schadet Ihrer Partei. Und seine Antwort war, ich paraphrasiere, aber Kern war, wir sind doch keine Hasardeure.
Genau.
Und dann aber irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sehen, okay, das geht nicht. Und mit offenem Visier zu sagen, wir wollen das nicht mehr, ist natürlich was anderes, genau wie Sie es beschreiben, als immer so ein bisschen mit dieser Idee zu spielen und sich intern schon vorzubereiten und dann wenige Tage vor dem Koalitionsausschuss dieses Papier vorzulegen und dann am Sonntagabend im Kanzleramt zu sitzen und zu sagen, lieber Olaf, wir haben jetzt noch zwei Optionen für dich. Entweder diese 18 Seiten, vielleicht mit ein paar Abstrichen, aber im Großen und Ganzen diese 18 Seiten. Oder wir sagen gemeinsam, dass wir das gemeinsam nicht mehr wollen. Also die Vorstellung, dass der Kanzler sich auf eine der beiden Möglichkeiten einlässt, die war vielleicht ein bisschen naiv. Weshalb dann auch, glaube ich, die Erschütterung von Lindner durchaus echt war, als es dann am Abend ganz anders lief, als man sich das ausgemalt hat. Und ich glaube, die FDP hat da viel Schaden für sich selbst angerichtet. In der Art und Weise, wie sie darauf hingearbeitet hat. Vielleicht dachte man, dass man es besonders professionell machen möchte, also besonders gut sich vorbereitet auf die verschiedenen Optionen und dann da besonders überzeugend und glaubwürdig rausgehen kann. Aber Politik funktioniert eben nicht wie so ein Planspiel. Und ich würde sagen, das ist vermutlich auch eine der Lehren, die die Partei daraus zieht. Ich meine, so ein groteskes Papier, es muss doch klar sein, in so einem Moment, da geht doch sowieso alles drunter und drüber. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass man mit so einem, mit solchen Ideen so einen Prozess steuern kann.
Ja, das teile ich. Deswegen will ich noch mal sagen, als Sie gerade Frau Rosbach fragten, waren wir sehr nah. Dann sind wir in dem gewesen, wie es genau an dem Abend gelaufen ist. Genau so ist es abgelaufen. Und nochmal, das Wirtschaftswendepapier war nicht apodiktisch vorgetragen, sondern ganz im Gegenteil. Das werden auch die anderen Teilnehmer, auch die anderen Parteien bestätigen können.
Aber Herr Dürr, es kam so kurz vor dem Koalitionsausschuss. Wenn Sie es wirklich ernst gemeint hätten, hätten Sie es doch ein bisschen, ich weiß, es gab schon ein ähnliches Papier im Frühjahr. Da wurden ähnliche Positionen schon mal eingebracht. Ja. Aber dann dieses Papier enthielt dann noch diese Zumutung mit dem Klimaschutz aus Sicht der Grünen.
Wir haben es, Frau Rosbach, sehr, sehr oft probiert. Das stimmt. Jetzt kann man uns den Vorwurf machen, vielleicht zu oft. Aber es war richtig, dass wir an dem Abend auch, das sage ich ganz offen, Herr Lanz, die Hoffnung hatten, dass der Bundeskanzler sagen könnte, okay, diese Koalition ist am Ende, dann werden wir eben geordnet, wie damals Gerhard Schröder, der hat es ja ähnlich gemacht, in geordnete Neuwahlen gehen. Dass wir diese Hoffnung nicht hätten haben dürfen, das verstehe ich nicht ganz. Die Hoffnung zu haben, dass man gemeinsam sagt, wir verzichten darauf, aber, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wir bleiben geschäftsführend bis zur Neuwahl im Amt, weil das hätte mehr Ordnung gebracht in die Situation.
Lass uns einmal sozusagen über das Ding reden, was dahinter steckt. Das ist ja interessant. Wir haben Sie jetzt hier einmal durch die Mangel getrieben, um versucht zu verstehen.
Ich beschwere mich darüber überhaupt gar nicht.
Nein,
ich finde, Politik muss ich auch erklären.
Ich will Ihnen nur erklären, warum wir das gemacht haben, weil es tatsächlich interessant ist, sagen auch mal zu verstehen, wie da wirklich zwei Weltanschauungen und auch zwei Kulturen aufeinanderprallen. Und das wurde klar in dem letzten Gespräch am Sonntagabend bei der geschätzten Kollegin Mioska, als Christian Lindner plötzlich etwas sagte, was ich sehr bemerkenswert fand. Er sprach plötzlich davon, wir müssten ein bisschen mehr Musk wagen, ich paraphrasiere jetzt, oder ein bisschen mehr Milei, Argentinien wagen. Wir müssten sozusagen Mut zur Disruption haben. Und da wurde mir klar, Ihnen schwebt irgendwie offensichtlich ein ganz anderes Land vor.
Nein, und schwebt vor, dass dieses
Land... Aber was ist das für ein Satz? Was heißt der?
Er sagte erstens... Er meinte bewusst ein bisschen. Und was er ausdrücklich ja auch in dem Satz und auch bei anderer Veranstaltung am Tag danach noch mal deutlich konnotiert hat, ist, dass es nicht darum geht, auch Populisten wie Musk oder Milei die Deutungshoheit zu überlassen für schaffen wir Reformpolitik. Und ich finde immer bemerkenswert, wie jetzt auch politische Mitbewerber da kommunizieren, die vor einiger Zeit noch,
das finde ich schon,
das spielt schon eine Rolle,
weil gerade Masken, was das eigentlich heißt.
Masken ja eine schillernde Persönlichkeit ist, Herr Lanz, die gar nicht hinterherkommen konnten, in Brandenburg sich mit Elon Musk abbilden zu lassen. Das haben wir übrigens nicht getan. Aber eins muss man fairerweise sagen,
Herr Dürr, darum geht's
nicht. Musk, Milei von mir aus, die Idee zu sagen, wir schaffen echte Reformen. Dieses Land steht seit 15 Jahren im Stau. Und sich damit nicht abzufinden, das finde ich absolut legitim. Nee, aber trotzdem zu kritisieren, welche politischen Einstellungen diese Leute haben. Aber wirtschaftspolitisch nach vorne zu kommen, finde ich, kann kein Manko sein.
Nochmal, warum sagt er sowas? Er sagt Musk und Milei. Milei, der argentinische Regierungschef, der jetzt ein Jahr, glaube ich, ne, ziemlich genau im Amt ist. Und hat gerade, und deswegen sage ich, da prallen sozusagen zwei Weltanschauungen, zwei Denkschulen aufeinander. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sagt, der Mann ist frauenfeindlich, der will den Staat zerstören. Ich habe gerade mich gequält. Also ganz kurz, nur einen Satz, damit die Leute es verstehen. Herr Bachmann, Sie dürfen sofort. Milei hat gerade dem Economist, glaube ich, war es, ein sehr, sehr langes Interview gegeben. Und im Grunde kann man das zusammendampfen sozusagen auf einen einzigen Satz. Nämlich, lass uns den Staat zerstören, wo immer es geht, weil der Staat nervt und die freie Wirtschaft kann das besser. Der Staat ist immer der schlechtere Unternehmer und eigentlich funktioniert es erst dann, wenn der Staat sich aus allem, soweit es geht, zurückzieht. Das ist Milei. Habe ich das falsch wiedergegeben, Herr Bachmann?
Ja, das kann man so ungefähr zusammenfassen und ich möchte anfangen mit wieder Stichwort Seriosität. Sind das die beiden Vorbilder, die einem Liberalen, die dem politischen Liberalismus in Deutschland als allererstes einfallen? Haben Sie nichts anderes zu bieten? Also das ist doch, was ich mich frage. Jetzt gehen wir mal beide durch. Milei, wir reden hier von einem Land, Argentinien, das wirklich heruntergewirtschaftet ist, ja, komplett heruntergewirtschaftet, noch schlimmer als andere lateinamerikanische Staaten, durch jahrzehntelangen Peronismus. Mhm. Und da kann ich verstehen, und deswegen, ich bin auch in dem Sinne, ich verdamme den Milei noch nicht. Wie manche Linke, sie sagen, das ist alles schrecklich. Ja. Ich bin jemand, der offen ist, einfach abzuwarten, ob diese Reformen, die er durchführt, ob die am Ende, die haben einen hohen Preis mit Armutserhöhung und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass, wie gesagt, die Institutionen in Argentinien so am Ende waren, die Inflation so galoppiert war, dass man vielleicht in dieser Situation, und wie gesagt, die Jury steht noch aus, ob das gelingen wird, tatsächlich diese Art von Disruption braucht. Nun bin ich wirklich als jemand bekannt, der auch Deutschland, für Deutschland Reformbedarf konstatiert. Aber das zu vergleichen mit der argentinischen Situation ist einfach absurd. Okay, also wir brauchen nicht diese Art von Disruption in Deutschland. Wir brauchen Reformen. Ja. Und also das ist mal Nummer eins. Also diese Art von Schocktherapie brauchen wir nicht in Deutschland. Okay. Und insofern Seriosität, ist das sozusagen Ihr Vorbild? Elon Musk ist jemand, der Monopole gut findet. Ja, zusammen mit Peter Thiel.
Das ist libertär, ne?
Ja,
richtig
das,
libertär.
Ja, libertär, aber libertär in einem mit durchaus autoritären Sympathien, der Wettbewerb zum Beispiel gar nicht so toll findet. Und er sagt, nur mit Monopolen gibt's Innovation und Disruption, das ist ja immer das Stichwort, und der Wettbewerb gar nicht so gut findet. Das kann doch kein Vorbild für die FDP sein, um Gottes Willen. Dann haben Sie keine anderen Vorbilder. Wenn er Ralf Dahrendorf genannt hätte, wir brauchen mehr Ralf Dahrendorf zum Beispiel, dann hätte ich ihn.
Und das hat auch keiner gesagt, dass es Vorbild ist. Aber es geht doch um die Frage, und da sind wir jetzt, glaube ich, in der Analyse, was unser Land betrifft. Auch Sie als Ökonomen ja gar nicht so weit auseinander. Wir haben dieses Jahr -0,2% BIP bei einer älter werdenden Bevölkerung mit demografischen Problemen und erheblichen Strukturproblemen. Der Grund, warum Deutschland übrigens auch über die Koalition so heftig diskutiert hat, war ja, dass wir seit vielen Jahren auf der Stelle treten. Das ist auch, das sage ich ganz offen, meine Verantwortung mit, weil ich auch Regierungsverantwortung die letzten drei Jahre hatte.
Ich nehme Ihnen einfach nicht ab. Der Reformbedarf ist groß. Aber Sie sind eine Partei, die sobald irgendwann ein bisschen was passiert, Das erste, sondern der erste Sündenfall war ihre Benzinpreisbremse zum Beispiel. Ja, dann als der Agrardiesel reformiert werden sollte, eigentlich ein liberales Thema, ja, nämlich eine Steuersubvention, sind sie sofort umgekippt. Bei den kleinsten politischen Reformen war ihre Partei, wo sie hätte sozusagen tatsächlich liberale Wirbelsäule hätte zeigen sollen, ist sie sofort umgefallen. Sofort umgefallen. Ja? Insofern nehme ich Ihnen diesen Reformwillen nicht ab. Sie waren die Partei, die einerseits in der Partei wunderbar ausgearbeitet von Ihren Kollegen Lukas Köhler und Johannes Vogel CO2-Preis mit Klimageld gefordert hat. Lindner am selben Parteitag noch abkassiert mit diesem komischen Argument, ja, wir haben die Infrastruktur nicht, dass wir das auszahlen können. Das ist alles Quatsch. Nein. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, diese Infrastruktur zu schaffen.
Richtig.
Haben Sie nicht gemacht. Sie hatten drei Jahre Zeit. Ja, aber das ist doch genau der Punkt.
Herr Bachmann,
Die wirklichen Reformen, die noch anstehen, ja, wie gesagt, eine vernünftige, mehr marktwirtschaftlich basierte Klimapolitik, Föderalismusreform, Bildung, Digitalisierung, alles, da haben Sie wenig Fortschritte gemacht. Am Ende ist von Ihrem Liberalismus, und jetzt benutze ich mal das Gerhard Schröder-Wert, ein bisschen Gedöns übrig geblieben. Sie haben nämlich Cannabis liberalisiert, was auch nett ist. Schön,
Das grenzt fast an Populismus, was Sie jetzt sagen. Jetzt will ich aber ganz kurz die Fakten darstellen, weil Sie Bildung angesprochen haben. Und das ist mir ein Herzensanliegen. Bettina Stark-Watzinger hat als Bildungsministerin in Deutschland für die FDP das größte Bildungsprogramm der Geschichte unseres Landes auf Bundesebene auf den Weg gebracht, weil es ein Herzensanliegen der Freien Demokraten ist, dass Bildung gut läuft. Ein Herzensanliegen, nicht den Sozialstaat größer machen.
Würden Sie sagen, dass Bildung
gut läuft? Es ist ein Herzensanliegen, dass es läuft noch nicht gut. Insbesondere auch, weil die Bundesländer leider nicht alle mitbekommen.
Lass uns sagen, es läuft eigentlich gar nicht.
Ja, aber Herr Lanz, die einzige Partei, die in dieser Koalition das Thema vorangetrieben haben, waren wir.
Okay,
Haken dran. Zweitens,
Frau Rosbach zu
Recht. Ich hätte mir auch gerne Unterstützung auch aus anderen, auch aus den Kultusministerien der Länder erhofft, aber das verschüttete mich. Zu der Frage der ökonomischen Reform. Das ganze Paket der Planungsbeschleunigung, das kam von uns. Das Bürokratieabbaupaket, das kam von uns, das haben wir vorgebracht. Es ist leider deshalb nicht so groß geworden, weil der Wirtschaftsminister, der Arbeitsminister nicht bereit waren, mitzumachen. Das war das Problem, wo wir auf der Stelle getreten sind. Also zu sagen, wir hätten in dieser Koalition, und unsere Koalitionspartner würden es übrigens anders einschätzen als wir, nicht die ganze Zeit da gestanden hätten, gesagt, wir brauchen mehr Reformpolitik. Das, finde ich, kann man uns nicht zum Vorwurf machen. Das Gegenteil war richtig. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass wir mit Reform eher unsere Koalitionspartner überfordern.
Wir noch mal auf diese Millet-Geschichte kommen. Ja? Millet, wenn man sich da mal die Fakten anschaut. Deswegen ist ja kein Zufall, dass er das sagt. Es ist doch mal interessant zu verstehen, welches Land Sie eigentlich wollen. Bitte nicht als Provokation begreifen, ist auch kein Angriff.
Alles gut.
Wir wollen nur den Leuten was vermitteln. Frau Rosbach, bitte. Sie wollten gerade.
Also ich meine, Christian Lindner ist ja nun bekannt als ein rhetorisch durchaus talentierter Redner und Sprecher und auch als jemand, der dem es eigentlich nicht passiert, dass er irgendwas sagt. Also meistens sagt er die Dinge ja genauso, wie er sie sagen will. Und es gibt überhaupt keinen Grund, diese beiden Namen überhaupt auch nur zu erwähnen, um deutlich machen zu wollen, wofür die FDP stehen möchte. Und dass er das trotzdem tut, ist eine Form von Provokation, die total unnötig ist. Und es ist so ein bisschen, also ich wundere mich immer, wie wenig Sprache in der deutschen Politik zum Teil dann auch irgendwie wertgeschätzt wird oder beachtet wird, was man damit anrichtet. Und das ist vielleicht das mit der offenen Feldschlacht und mit dem ein bisschen mehr Millet-Wahn. Es ist vielleicht auch so eine Form von Sorglosigkeit mit Provokation, die man vielleicht einfach nicht an den Tag legen sollte, wenn es um sowas geht.
Es ist ja erstmal nicht verboten zu denken. Es ist schon gar nicht verboten, irgendwas zu sagen. Man kann das ja finden. Man kann ja der Meinung sein, dass der Staat der sehr viel schlechtere Unternehmer ist. Und man kann auch der Meinung sein, wir passen habituell, kulturell, weltanschaulich in dieser Koalition nicht mehr zusammen. Deswegen gehen wir raus. Mhm. Über die Art und Weise, wie es passiert ist, haben wir ja gesprochen. Das würden Sie heute auch nicht mehr so machen. Es ist halt nun mal so gewesen.
Doch, die Entscheidung würde so treffen.
Was genau, das meine ich. Das ist ja auch in Ordnung. Die können Sie
haben
auch
wir treffen, gesprochen,
ja. zugestanden. Mhm. Und nochmal, ich finde es ja auch durchaus sogar an einem Punkt, wenn man sagt, das passt einfach nicht mehr. Es ist ja auch ehrenhaft, es zu tun. Aber wenn es dann sozusagen zum Schwur kommt, wenn man dann sagt, okay, wenn diese FDP sagt, dieser Staat muss dringend reformiert werden, will ich Ihnen nur ein kleines Beispiel nennen, um Ihnen zu sagen,
warum ich finde, dass das nicht konsistent ist. Wir reden hier in dieser Sendung so häufig zum Beispiel über Rentenpolitik. 130 Milliarden gehen mittlerweile aus zusätzlichen Steuern, mitten aus Steuergeldern, ne, bei einem Etat von 480 Milliarden.
488.
So gehen mittlerweile in die Rente. Das wird immer schwieriger, weil eine immer kleinere Kohorte, ja, von denen die nachkommt, eine immer größere Zahl von Rentnern an dem Punkt einfach versorgen muss. Und die Leute sagen, ich will auf meine Rente natürlich nicht verzichten, weil ich habe dafür hart gearbeitet. Und das ist auch nachvollziehbar. Ja. Deswegen die Frage, wie machen Sie das? Milley und Musk würden darauf eine ganz harte Antwort geben. Die sagen, kümmere dich um dich selbst. Jeder seines Glückes Schmied.
Da können Sie
das ist ganz, ganz kurz, ganz kurz. Wenn ich in Ihr 18-seitiges Programm, über das wir heute schon so viel gesprochen haben, mal reinlese zum Thema Rente, Demografie und Fachkräfte. Wissen Sie, was da drin steht? Ein einziger Satz.
Ja.
Ein einziger Satz. So. Daher sollte ein echter, flexibler Renteneintritt ermöglicht werden.
Und dann fügen Sie hinzu, das, was
nee, stopp. Das steht da drin.
Ja.
Das steht da drin. Und dann denke ich, warte mal, das ist die Partei, die jetzt gerade die Regierung in die Luft bläst für diese wirklich harte Ansage. Sie trauen sich noch nicht mal zu sagen, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt zwischen einer steigenden Lebenserwartung und der Tatsache, dass wir dann vielleicht irgendwann den Leuten die Wahrheit zumuten müssen, dass wir vielleicht ein bisschen länger arbeiten müssen. Nicht mal das. Es ist eine einzige Zeile auf 18 Seiten, von der Sie sagen, das ist das Wendepapier für dieses Land. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Mehr Milley-Wagen. Das ist Sprüche kloppen. Aber wenn ich dann da reinlese, sehe ich, daher sollte ein echter, flexibler Renteneintritt. Flexibel ist wirklich, also das ist so das kuscheligste Wort, das man in dem Zusammenhang finden kann.
Genau,
flexibel
Sie sagen jetzt,
ist die schöne Umschreibung für wir müssen ein bisschen länger arbeiten.
So,
trauen Sie sich aber nicht zu sagen.
Wir reden von kuschelig. Vorhin war noch das Papier das härteste aller Zeiten. Aber das schiebe ich jetzt mal beiseite, dass die auch in dieser Sendung die Interpretation über dieses
Papier rede hier über eine Zeile
changieren.
Aber ich will etwas von Sprache, politisches Marketing und was echte Substanz ist. Darüber will ich mit Ihnen
genau reden. Die Substanz ist ein Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag, nämlich für die gesetzliche Aktienrente. Das Konzept habe ich ja in der letzten Wahlperiode gemeinsam mit Johannes Vogel unter anderem entwickelt. Und wenn wir die Frage stellen...
Das ist alles, Herr Dürr?
Die gesetzliche Aktienrente ist eine der größten Reformen und übrigens führt sie zu einem, wäre eine der größten Reformen in der Geschichte der Rentenversicherung gewesen, aber sie führt vor allem zu einem, was Sie gerade gesagt haben. Es führt dazu, dass diejenigen, die in den Ruhestand eintreten, sich ihrer Rente sicherer sein können und diejenigen, die sich sie finanzieren, sicherer sein können, dass sie nicht über Gebühr belastet werden. Das ist doch keine Märchenstunde. Die gesetzliche Aktienrente ist von Experten allgemein gelobt worden. Späten macht sie seit 25 Jahren
angesichts des Problems.
Genau. Aber die gesetzliche Aktienrente
Will ich gar nicht widersprechen. Ich hätte gerne mehr gemacht, was in der Koalition bedauerlicherweise. Ich hätte gerne mehr gemacht. Aber dann ist meine Frage, Herr Bachmann, was ist denn dann das Vorbild aus Ihrer Sicht?
Aber Herr Dürr, Sie haben gerade in der Rentenpolitik dieses Rentenpaket, das ja jetzt, man muss fast sagen, Gott sei Dank nicht mehr durch den Bundestag geht. Ja, die Aktienrente ist ein, oder das Generationenkapital. Ja, also es ist ja keine Aktienrente. Es ist ja überhaupt, überhaupt gar nicht das, was Schweden hat. Und es ist auch überhaupt gar nicht geeignet, individuelle Altersarmut
genauso habe ich meinen Koalitionspartnern auch immer gesagt, sie hätten
zu bekämpfen, sondern es ist ein schuldenbasiertes Finanzmarktvehikel, um den Anstieg der Rentenbeitragssätze ein bisschen zu dämpfen. Und dafür haben sie sich abkaufen lassen, ihr Ja zur teuersten Rentenreform aller Zeiten, nämlich der Festschreibung der Haltelinien bei 48%, was wirklich in allem widerspricht, wofür die FDP jemals rentenpolitisch stand. Und dann können Sie nicht sagen, das ist die größte Rentenreform aller Zeiten. Der zweite Teil dieser größten Rentenreform aller Zeiten ist halt die teuerste aller Zeiten, die auch überhaupt gar keine Antwort ist auf die Belastung der Jüngeren.
Das ist ein harter, guter Punkt. Ja. Ich bin gespannt auf die Antwort.
Genau, nachdem ja oft unterstellt worden ist, wir hätten in der Regierung blockiert und wären ganz, ganz hart gewesen, waren wir hier wieder zu soft. Man kann unterschiedliche Auffassungen sein, alles gut. Aber zumindest hätten wir den Schritt in die Kapitaldeckung. Und einen zweiten Punkt, Frau Rosbach, der ja auch in Rede stand in der Koalition, den Christian Lindner vorgestellt hatte, ist das Altersvorsorgedepot, nämlich ist zu schaffen.
Das ist in der Tat richtig, das ist bedauerlich.
Das ist bedauerlich, dass es nicht kommt, wollten Sie, glaube ich, sagen. Richtig, teile ich. Denn das Altersvorsorgedepot, und das wäre aus meiner Sicht ein Riesenfortschritt gewesen, hätte dazu geführt, dass auch kleine und mittlere Einkommen endlich vom Kapitalmarkt profitieren. Ja. Das wäre ein riesiger Fortschritt gewesen. Also wenn Sie mich fragen, was ist das Rentenkonzept der FDP?
Wenn ich mein Rentendepot
angucke, ja. Freue ich mich.
Weil Sie in den Vereinigten Staaten leben, ganz genau. Und da sage ich, wenn Herr Lanz mich zu Recht fragt, was sind die Überlegungen der Freien Demokraten, dann sind das unsere Vorschläge, sogar in Form von Gesetzesentwürfen, sehr konkret gewesen. Aktuell sind wir am politischen Markt allerdings auch die einzigen, die echte Reformvorschläge haben, die sowohl die jüngere Generation berücksichtigen, als auch die, die in den wohlverdienten Ruhestand eintreten.
Es kommt auf Seriosität an und genau wie Herr Lanz gesagt hat, wenn Sie das alles machen, wir sind alle dafür, brauchen Sie uns alle nicht überzeugen.
Genau.
Dann brauchen Sie Milley und Musk, das ist Sprücheklopferei. Es ist genau das, was er sagt. Zwei andere Punkte. Eine rationale liberale Partei sollte, anders als zum Beispiel Milley und Musk, die wollen ja einfach nur Beamte rausschmeißen. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Bürokratieabbau kann unter anderem auch bedeuten, dass Sie mehr Beamte einstellen. Weil nämlich, was heute zum Teil als Bürokratismus von vielen Unternehmen und Bürgern erlebt wird, ist, dass Ihre Anträge nicht schnell genug bearbeitet werden. Natürlich kann es bedeuten, dass man auch überflüssige Regelungen abschafft. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das sagt übrigens aber auch Robert Habeck. Auch Robert Habeck ist für überflüssige Regeln abschaffen.
Er hat es nur nicht mitgemacht, leider.
Das sagen immer alle. Das ist auch so eine wunderschöne Sonntagsrede. Zu einem ehrlichen Liberalismus gehört aber auch, dass in bestimmten Bereichen möglicherweise mehr Beamte, mehr Justizbeamte, damit Verfahren viel schneller gehen.
Ganz
das
genau.
Kostet dann aber übrigens Geld und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Eine seriöse liberale Partei würde auch über eine zumindest sinnvolle Reform der Schuldenbremse diskutieren, weil nämlich bestimmte Dinge, bestimmte Investitionen in das Wachstum dieses Landes und nicht nur das Wachstum dieses Landes, sondern auch die Absicherung dieses Landes, zum Beispiel was die äußere Sicherheit angeht, würde eine rationale liberale Diskurs eben auch diese Reform zu diskutieren. Es geht nicht um eine Abschaffung, aber es würde um eine rationale Reform gehen und da liegen ja Vorschläge auch aus der Wissenschaft auf dem Tisch. Aber diese Diskussionen kann man mit Ihnen offensichtlich nicht haben. Ich habe noch keinen Liberalen gehört, der sagt, für bestimmte Bereiche bedeutet Bürokratieabbau Einstellen von mehr Beamten. Das wäre ehrlich.
Dafür brauche ich nicht.
Einstellen von Beamten hat ja die Bundesregierung geliefert. Die Ministerien sind größer als je zuvor.
Das würde ja die These von Herrn Bachmann dann unterstützen.
Es geht um Beamte in den Bauämtern, es geht um Beamte in den Verwaltungsgerichten.
Da sind wir doch an einem ganz wichtigen Punkt. Unternehmen, die investieren wollen, brauchen in den USA einige Wochen, in Deutschland teilweise Jahre, bis sie eine Genehmigung bekommen.
Ja, und wenn es einen Streitfall gibt,
dann geht es beispielsweise auch um eine stringente Digitalisierung auf allen Ebenen.
Genau.
Richtig. Und übrigens, was die Gerichtsverfahren betrifft, ich hatte eingangs gesagt, was hat die Koalition denn auch erreicht? Denn einige Punkte konnten wir auf den Weg bringen, ist die Planungsbeschleunigung. Wir haben sogar die Situation, dass teilweise die obersten Bundesgerichte ein bisschen weniger zu tun haben, weil die Verfahren nicht mehr dahin gehen, sondern schneller entschieden wird. Einiges haben wir auf den Weg gebracht, weil wir es vorangebracht haben in der Koalition. Aber eins muss man nüchtern feststellen, Herr Bachmann, es reicht noch nicht.
Genau.
Es muss
mit
mehr kommen. Nicht.
Und
danke. Und
abschließend, um damit es alle auch noch mal verstanden haben, die Schuldenbremse steht.
Die Schuldenbremse ist richtig. Und jetzt will ich eine Zahl, danke für die Gelegenheit, das zu Herrn Bachmann noch zu ergänzen. Sie steht aus folgendem Grund, weil wir es geschafft haben, unter Einhaltung der Schuldenbremse die Investitionsquote des Bundes zu verdoppeln. 20% des Bundeshaushaltes Investition. Unter der Großen Koalition waren es 10. Das zeigt, Schuldenbremse und gleichzeitig in die Zukunft investieren, ist kein Widerspruch. Das ist gerade belegt worden durch den ehemaligen Finanzminister Christian Lindner.
Über die Schuldenbremse zu wenig und funktioniert auch nur deshalb, weil Sie die Investitionen in die Bundeswehr und die Verteidigung ausgelagert haben, aber ein Sondervermögen, das ausläuft und danach wird man genau diese Summen anderswo finden müssen.
Frau Rosbach macht heute leider keine Gefangenen.
Christian Lindner, den letzten Gefangenen mache ich.
Angesichts der Herausforderung reicht das einfach nicht.
Herr Bachmann hat Christian Lindner für 2028 genau die Vorschläge gemacht. Wenn wir die Schuldenbremse jetzt einhalten, haben wir ab 2028 mehr Möglichkeiten, auch die äußere Sicherheit zu finanzieren.
Dann freuen wir uns auf 2028 gemeinsam.
Ja, wir finanzieren es aktuell ja auch.
Nee,
möglicherweise, wir schaffen das 2%-Ziel.
So.
Insbesondere auch dank unserer Intervention.
Okay. Syrien. Gerade nicht so im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, Frau Hellberg.
Jetzt wieder.
Ja, jetzt wieder, aber wir sind natürlich mit Innenpolitik beschäftigt. Amerika spielt eine große Rolle und so weiter. Und man hatte das Gefühl, Syrien, Bürgerkrieg, die Zerstörung von Aleppo, Putin, der da eine sehr, sehr ungute Rolle spielt. Man hatte das Gefühl, das ist dann doch jetzt irgendwie vorbei.
die Lage, das Leben im Land nach wie vor gruselig, dieser Diktator gruselig, aber wenigstens kein Krieg mehr. Jetzt sind wir plötzlich wieder genau da. Was passiert da gerade in Aleppo? Warum war es möglich, über ein Wochenende eine 2,3 Millionen Stadt mal ebenso einzunehmen?
Also zunächst mal muss man sagen, dass in Syrien der Krieg nie aufgehört hat in den letzten 13 Jahren. Wir haben es nicht zur Kenntnis genommen, weil andere Krisen sich in den Vordergrund gedrängt haben. Wir haben nur darüber gesprochen, wann die Syrer endlich nach Hause gehen und haben verstanden, dass da irgendwas stabil wäre und die Lage womöglich sicherer würde.
Aber es gab nicht den offenen, harten Bürgerkrieg die ganze Zeit?
Es gab immer Konflikte. Es gab Bombardierungen in Idlib. Es gibt Luftangriffe der Türkei im Nordosten. Seit Jahren immer wieder Infrastruktur, die getroffen wird. Das war alles auf niedriger Flamme, nicht groß genug, um es in unsere Nachrichten zu schaffen. Aber es war da. Und das ist eine der Erklärungen, warum es jetzt so eskaliert. Es gibt nämlich eine interne Erklärung. Nämlich die Tatsache, dass Syrer und Syrerinnen das Gefühl haben, die Welt hat sie vergessen, es geht ihnen schlecht. Nie brauchten so viele Menschen in Syrien humanitäre Hilfe von außen. Die steht nicht mehr zur Verfügung, weil wir zu viele Krisen haben. Das heißt, Gelder werden gestrichen. Die Leute haben null Perspektive. Die sitzen entlang der Grenze zur Türkei in Zeltstädten zu Hunderttausenden. Und es geht nichts voran. Kein politischer Ausweg, keine Lösung in Sicht. Dadurch ist der Druck gestiegen auf diese Assad-Gegner. In dem Fall ist extremistische Islamisten, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ein Bündnis extremistischer Milizen, das seit Jahren in Idlib regiert, eine eigene Regierung hat, die Salvation Government, also Erlösungsregierung. Die sind hervorgegangen aus einem Al-Qaida-Ableger. Die sehen wir da im Hintergrund.
Diese Bilder, geht's am kalten Rücken runter. Ich habe gedacht, das haben wir wirklich hinter uns.
Genau. Ja, man sieht die Bilder und denkt, Hilfe, das ist wie beim IS damals oder das ist Dschihadismus oder was auch immer. Tatsache ist, das sind Extremisten, richtig, aber es sind keine Dschihadisten, weil sie haben keine internationale Agenda. Die haben sich losgesagt von Al-Qaida 2016. Ihr Anführer, Abu Mohammed al-Jolani, bemüht sich sehr um ein gemäßigteres Image. Er hat den Christen in der Region, auch jetzt den Schiiten gesagt, ihr seid alle Teil dieses Landes, wir wollen euch nicht vertreiben. Ihr gehört hier auch zur Vielfalt des Landes. Das ist für einen Islamisten schon, sind das schon große Worte. Er hat sich seit Jahren darum bemüht, auch als Ansprechpartner wahrgenommen zu werden der internationalen Gemeinschaft. Und insofern ist das gelungen, weil der Druck ist gestiegen. Was ich sagen will, ist, der Druck aus der Bevölkerung war auch da. Soll das so weitergehen? Assad und der russische Präsident Putin haben Idlib immer wieder bombardiert seit letzten Oktober. Das haben wir nicht wirklich mitbekommen. Und die Menschen haben gesagt, okay, ihr habt hier Waffen, könnt ihr mal diese Bombardierung stoppen. Dann gab es die geostrategische Gemengelage, nämlich die Unterstützer Assads sind deutlich geschwächt in der Defensive und sind anderweitig beschäftigt. Putin in der Ukraine, die Islamische Republik Iran seit mehr als einem Jahr in der Konfrontation mit Israel.
Hezbollah geschwächt.
Die Hezbollah ist ein Schatten ihrer selbst. Sie hat in Syrien kaum noch Kommandeure und Führungskräfte, weil Israel die seit 2017 schon mit ganz regelmäßigen Angriffen in Syrien ausgeschaltet hat. Das heißt, ein Moment der Schwäche des Regimes, den diese Islamisten nutzen. Und als letzter Faktor das grüne Licht der Türkei, wo Präsident Erdogan gesagt hat, ich möchte mich gerne aussöhnen wieder mit Syrien und mit Assad, ganz kurz zu Ende geführt. Ja. Die Türkei hat gesagt, okay, wir wollen keinen Regimesturz mehr, wir machen wieder mit Assad ein bisschen gemeinsame Sache, aber zu unseren Bedingungen bitte. Die Türkei besetzt im Norden des Landes Gebiete, 3 Militärinterventionen in den letzten Jahren, ein Streifen entlang der Grenze ist türkisch besetzt, mit türkischen Söldnern, also syrischen Söldnern im Dienst der Erdogans verwaltet oder die kontrollieren das. Und er möchte dort bleiben, denn er möchte syrische Geflüchtete zurückschicken. Und er möchte die Kurden verdrängen und kurdische Autonomie schwächen. Deswegen sagt Erdogan, also bitte, wenn wir uns aussöhnen, wir wollen hier bleiben. Und Assad sagt, Moment mal, ich treffe dich nur, wenn du dich zurückziehst aus Syrien. Und da hat Erdogan gesagt, okay, dann erhöhen wir mal den militärischen Druck. Wir machen mal diese Offensive und dann mal gucken, ob wir unsere Interessen mehr durchsetzen. Das ist die Karte, genau.
Genau.
Wir sehen,
die sozusagen erklärt, also ich meine, wenn man das sieht, ne? Ja. Stellt sich die Frage, was für ein Staat Syrien eigentlich noch ist.
Syrien ist ein geteilter Staat.
Ja.
Es gibt 4 Gebiete. Das Violette sind die Regimegebiete, die eigentlich so 2/3 des Landes umfasst haben bis zum letzten Wochenende. Dann gibt es das Dunkelgrüne. Das ist das, was ich gerade erwähnt habe, die Provinz Idlib mit diesen islamistischen Verbänden. Und dann gibt es die entlang der Grenze verlaufenden Gebiete, die türkisch kontrolliert sind. Und dann gibt es das große Gelbe im Nordosten. Das ist ein von Kurden verwaltetes Gebiet. Fast ein Drittel, da liegen auch die Rohstoffe des Landes, also das wenige Erdöl, das Syrien hat. Und da stehen 900 amerikanische Soldaten. 900 amerikanische Soldaten, die diese Autonomie sichern auf die eine oder andere Art. Warum stehen Amerikaner in Syrien? Sie stehen dort nicht wegen Rohstoffen, nicht wegen Erdöl. Das ist immer so die Erklärung von manchen Leuten. Die Amerikaner sind in Syrien, um den IS, den sogenannten Islamischen Staat, einzuhegen, der im Osten erstarkt. Denn der ist auf dem Vormarsch und der ist wirklich eine Gefahr für die ganze Welt. Denn das sind Dschihadisten.
Die sind immer noch da.
Die haben eine internationale Agenda. Im Gegensatz zu den Islamisten in Idlib, weil die wollen nur Assad stürzen.
Und wer stützt diese Leute, die da jetzt in Aleppo übers Wochenende die Stadt für sich markiert haben? Sie sagten, die Türkei spielt da eine Rolle, aus den genannten Gründen.
Die Waffen, die sie tragen, da sind Drohnen, das ist modernes Kriegsgerät. Mhm. Die haben das über Monate vorbereitet. Das kommt aus der Türkei, weil das ist der einzige Zugang, den es gibt. Und die Türkei hat ein Interesse daran, diese Assad-Gegner eben gerade besser auszustatten, um diesen Druck auf Assad zu erhöhen. Es gibt aber eine zweite Agenda, weil was die Türkei eigentlich möchte, ist das, was ihre Söldner machen. Das ist die syrische nationale Armee, SNA. Tut mir leid für die ganzen Kürzel, aber das ist wichtig. Also die türkischen Söldner in Syrien, syrische Kämpfer, auch Islamisten, die sich eigentlich mehr verhalten wie kriminelle Banden, nicht sehr strukturiert, nicht sehr diszipliniert, die diese türkisch besetzten Gebiete kontrollieren, die sollen eigentlich gegen die Kurden kämpfen, also gegen die syrischen demokratischen Kräfte, die Verbündeten des Westens im Kampf gegen den IS. Das tun sie gerade. Was wir aktuell sehen, ist viel Vertreibung im Norden der Provinz Aleppo. Das sind sehr viele kurdische Menschen, die aus einer kurdischen Enklave da jetzt gerade zu Zehntausenden schon, es sind wahrscheinlich jetzt über 100.000, fliehen in Richtung Osten. Und das ist ganz im Interesse Erdogans, denn er möchte ja genau dieses Gebiet westlich des Euphrats kurdenfrei haben. Also das ist ein bisschen polemisch formuliert. Er möchte gerne, dass die SDF sich zurückziehen. Der Euphrat ist so eine natürliche Grenze da in Syrien. Also westlich des Euphrats soll die Türkei das kontrollieren, also diese Islamisten mit Unterstützung dieser Söldnertruppen. Und östlich des Euphrats ist eben das kurdisch kontrollierte Gebiet. Und deswegen fliehen da gerade Zehntausende Menschen aus Angst vor diesen Islamisten. Was wir zugleich sehen, ist, dass in Aleppo das gut funktioniert, was HTS zum jetzigen Zeitpunkt macht. Die Christen feiern Weihnachten, die Weihnachtsbäume stehen, die halten ihre Gottesdienste ab. Die Kurden in den Stadtvierteln in Aleppo können dort bleiben. HTS versucht, sich zu verständigen mit dieser kurdischen Miliz im Gespräch zu sagen, ihr Kämpfer könnt abziehen, die Kurden können bleiben. Wir wollen ein Syrien für alle. Das ist erstaunlich für eine islamistische, extremistische Gruppe.
Wie glaubwürdig ist das?
Ja, so,
das ist genau das, was man natürlich abwarten muss.
Oder wollen die einfach nur die Waffen vom Westen bekommen?
Das ist die Frage, was steckt dahinter? Da es nicht eine kurzfristige Entwicklung ist, sondern sich seit Jahren abzeichnet. Genau. Dadurch, dass dieser El-Jolani tatsächlich sich zunächst mal 2012 vom IS getrennt hat. Und dann von dieser Nusra-Front, der Al-Qaida-Ableger, 2016 sich getrennt hat, seit Jahren schon bestimmte Maßnahmen unternommen hat. Also eben, es gibt einige christliche Dörfer in Idlib, es gibt zwei schiitische Dörfer in Idlib, denen es gut ergangen ist am Ende. Deswegen haben die immer noch ein islamistisches Weltbild. Mhm. Aber sie sind nicht mit dem IS zu vergleichen. Sie sagen nicht, alle Frauen müssen sich jetzt hier verschleiern, ihr müsst eure Werte wachsen lassen. Wir reden nicht von dieser totalen Kontrolle der Öffentlichkeit, wie wir sie jetzt in den Köpfen haben, wenn wir diese Kämpfer sehen vom IS damals. Also es gibt einen Unterschied. Wie glaubwürdig das ist, wird sich erst zeigen in der Zukunft.
Und Assad noch einmal, also wenn man das so sieht, dann kriegt man das Gefühl, dieses Regime ist komplett ausgehöhlt. Und sein Freund Putin kommt ihm ja offenbar auch nur so sporadisch zu Hilfe.
Ja, die,
die Russen bombardieren da jetzt auch wieder.
Ja, die
haben ja Aleppo schon einmal platt gemacht.
Nein, also Russland bombardiert zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Ziele in Idlib, in dieser Provinz Idlib. Also am Montag wurden 5 medizinische Einrichtungen in Idlib getroffen. In Aleppo gab es auch einige Angriffe, aber vor allem in Idlib. Und da sieht man eben auch, das ist ja die Strategie seit Jahren. Angriff auf Infrastruktur, das ist einfach nur kollektive Bestrafung der Bevölkerung. Ich treffe Krankenhäuser. Das ist übrigens ja auch das Playbook und das war im Grunde die Vorlage für den Ukraine-Krieg.
Ja, absolut.
Putin ist damit davongekommen in Syrien. Keiner hat ihn aufgehalten. Er hat die Waffen eingesetzt, er hat das geübt, er hat neue Waffen erprobt in Syrien, um all das jetzt in der Ukraine durchzusetzen. Also da haben die eben auch nicht reagiert und wir haben ihn gewähren lassen. Was zeigt dieser schnelle Sturz von Aleppo? Was sagt das über das Regime?
Ja.
Und ich sage Ihnen mal, wie Syrer das empfunden haben. Die saßen alle am Wochenende Ich meine, wir reden von 6 Millionen Exilsyrern. Es leben inzwischen ja auch insgesamt auf der Welt mehr Syrer im Exil als im Land.
Richtig.
Die Hälfte der Bevölkerung ist vertrieben. 6 Millionen außerhalb, 6 Millionen innerhalb des Landes. Diese Leute haben das gesehen in Aleppo. Stürzende Statuen, Assad-Plakate werden von den Wänden gerissen. Das war ein historischer Moment. Das hat die Leute auch erinnert an die Revolution von 2011.
Glaube ich sofort.
Das war wirklich sehr bewegend und eine unglaubliche Entwicklung aus Sicht sehr vieler Menschen. Verbunden mit der Angst, was kommt jetzt? Wie sind diese Islamisten drauf? Ist das jetzt wirklich gut? Haben wir was anderes zu befürchten? Also diese Mischung an Gefühlen, die sehr viele Syrer jetzt gerade umtreibt, in dieser Hab-Acht-Stellung, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Das Assad-Regime, und das haben wir gesehen, ist intern so ausgehöhlt, dass niemand mehr bereit ist, für den Machterhalt Assads zu kämpfen. Die Leute sehen nach 13 Jahren, uns geht es so schlecht wie nie zuvor. Das Präsidentenpaar ist inzwischen tatsächlich, steht an der Spitze dieses Regimes. Es regiert mit Hilfe einer Geschäftselite, die loyal ist, die auch dieses Finanznetzwerk im Ausland vertritt. Assad bemüht sich ja selbst um Normalisierung in der Region. Er wurde wieder aufgenommen in die Arabische Liga.
Genau.
Und er lebt vom Handel mit Kaptagon. Das ist eine Droge, eine ganz billig herzustellende Droge, mit der dieses Regime den Nahen Osten flutet.
Deswegen leben sie vom Handel mit Kaptagon.
Genau. Kaptagon wird sehr billig, ist eine Partydroge, vor allem in den Golfstaaten. In Saudi-Arabien sitzen sehr viele Abnehmer.
Wo wird das angebaut?
Das wird im libanesisch-syrischen Grenzgebiet hergestellt und davon profitiert das Regime indirekt. Das ist keine staatliche Produktion, aber der Staat ist involviert, auch über den Bruder des Präsidenten. Da gibt es verschiedene Verbindungen. Das heißt, eigentlich ist Syrien ein Narkostaat. Und deswegen Wahnsinn. Sind die Nachbarländer auch so frustriert mit diesem Regime und haben irgendwann gesagt, okay, Assad bleibt an der Macht. Wir normalisieren mal, weil vielleicht können wir ja mit Assad zusammen das Drogenproblem lösen und die Flüchtlingskrise, weil alle Nachbarländer wollen gerne Syrer nach Hause schicken. Was hat Assad gemacht seit mehr als einem Jahr? Er hat gar nichts angeboten, er hat gar nichts gemacht. Er kann es nicht, weil er lebt davon. Assad braucht den Koptagonhandel, um zu überleben. Und er möchte diese Geflüchteten nicht zurückhaben. Das sind aus seiner Sicht Verräter, die gegen sein Regime demonstriert haben. Die möchte er gar nicht zurückhaben, diese Menschen. Das heißt, man kann mit Assad zusammen gar nicht die Probleme der Region lösen. Das haben die Nachbarstaaten auch gesehen, inklusive Saudi-Arabien, die VAE und Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind frustriert. Es ist aus diesem Normalisierungsprozess mit dem Regime gar nichts Konstruktives erwachsen zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen kann Assad, glaube ich, auch nicht hoffen, dass er so viel Unterstützung bekommt aus der Region. Er hat ja erstmal angerufen, auch in den Nachbarländern, ob die ihm mal eben helfen können. Der Irak ist womöglich dazu bereit. Aber insgesamt braucht Assad, um an der Macht zu bleiben, sowohl Russland und die Islamische Republik Iran. Und beide sind nicht mehr ganz in der Lage und womöglich auch nicht willens, jetzt für ihn Aleppo zurückzuerobern. Was ist das Interesse Putins? Vielleicht auch noch mal einmal erklären. Und was könnte vielleicht auch der Kompromiss dann sein? Russland braucht Syrien als wichtigster Stellvertreter im Nahen Osten. Und Russland hat in Syrien zwei wichtige Militärbasen. Die Marinebasis an der Küste in Tartus und einen großen Luftwaffenstützpunkt. Das ist die Südflanke der NATO. Also geostrategisch betrachtet ist für Russland Syrien extrem wichtig, um die NATO sozusagen vom Süden her auch konfrontieren zu können. Das möchte er nicht aufgeben. Aber braucht er Aleppo? Muss er für Assad jetzt Aleppo zurückholen? Und vielleicht sagt er, wir ziehen die neue Grenze, wir kümmern uns um Zentralsyrien, wir halten Damaskus, wir halten Homs. Hama ist gerade umkämpft in diesem Moment. Und das Wichtige ist, die Küste sind unsere beiden Stützpunkte und das wollen wir erhalten. Das reicht uns eigentlich.
Da sehen wir das auch nochmal.
Für den Iran ist Assad extrem wichtig. Warum braucht der Iran Syrien? Weil das der Nachschubweg ist an die Hisbollah. Stichwort Achse des Widerstands, also diese anti-israelische Koalition.
Die Karte
genau.
zeigen würde, dann
kann man da noch mal ein bisschen
man das
größer
sehen, ne?
zeigen. Also Syrien liegt mittendrin. Ne?
Also
Syrien
geografisch liegt, schlicht und ergreifend.
Syrien liegt mittendrin. Genau. Also im Osten haben wir Irak und dann den Iran. Im Süden haben wir Israel. Im Westen liegt Libanon. Das heißt, man braucht im Norden die Türkei, im Süden dann auch Jordanien, die Golfstaaten. Das heißt, Syrien ist geostrategisch ein extrem wichtiges Land, weil es eben mittendrin liegt.
Man sieht auch diese
aus iranischer
Fläche,
Sicht
ne?
braucht man Syrien für die Nachschubwege an die Hisbollah. Und die Hisbollah hat auch zu dem Überleben des Regimes entscheidend beigetragen. Und deswegen wird auch Iran versuchen, Assad in irgendeiner Weise zu halten. Und das tun sie übrigens ganz aktuell damit, dass sie schiitische Milizen aus dem Irak schicken.
Genau.
Das ist jetzt die Qatar-Hisbollah, ist auch eine schiitische Miliz. Das sind im Grunde schiitische Extremisten, die jetzt geschickt werden, um Assad beizustehen in der Schlacht um Hama, um womöglich Aleppo, die dann auf diese sunnitischen Extremisten stoßen, dann wird da ein konfessioneller Krieg daraus, der überhaupt nicht im Sinne der Syrer ist. Aha. Und nochmal zusammengefasst, also wir haben die beiden Unterstützer Assads, die schon bereit sind, was zu investieren. Die Frage ist, wie viel? Und am Ende wird es natürlich sehr viel Elend auch wieder bedeuten. Genau. Und die Welt darf halt
es
auch nicht länger
wegschauen. Es ist so gruselig, was Sie da gerade erzählen. Ja. Man kann auch immer nicht mehr folgen. Man versteht einfach nur, da sind ganz viele üble Typen.
Wir müssen es versuchen zu verstehen, Herr Lanz.
Ich weiß. Nein.
Weil immer nur sagen, es ist kompliziert und gehen uns nichts an.
Ich will nur sagen, aber ganz am Ende sitzt dann die alte Frau mit nichts auf der Straße. Wie gerade eben gesehen. Ja. Das ist das, was da passiert. Rechnen Sie damit, dass wir eine neue Flüchtlingssituation in Europa haben werden? Mit Syrern?
Das ist das Einzige, was uns interessiert. Wissen Sie, dass unsere gesamte Nahostpolitik darauf basiert, ob Flüchtlinge kommen oder nicht? Das ist echt ein Armutszeugnis. Weil in erster Linie muss es uns darum gehen, die Menschen...
Die Frage ist trotzdem legitim,
ja, aber ich sag Ihnen, wie wir die Frage stellen
ein Politikum
müssen.
Ist. Und die Frage...
Die ist wichtig, die Frage. Aber wir müssen sie anders formulieren. Ich würde sie so formulieren.
Wie können wir dafür sorgen, dass das nicht passiert?
Wie können wir die Lebensbedingungen der Menschen in Syrien so verbessern, dass sie sich nicht auf den Weg machen? Genau. Und das ist die große Frage.
Das ist schon klar, aber wenn ich das höre, deswegen stelle ich die Frage genau so, wie ich sie gestellt habe. Mir fehlt die Fantasie, wie du das so befrieden kannst, dass du dann irgendwann... Irgendwo zu sein, zu existieren, zu leben, ist ja nicht nur ein Dach über dem Kopf und ein Bett zu haben. Sondern irgendwo zu leben, ich habe das in der Ukraine auch gesehen, genau, ist eine Perspektive zu haben, ist eine Idee davon zu haben, dass das morgen besser wird als das heute. Und das hat dort, und das hat dort kein Mensch mehr.
Und
deswegen fehlt mir die Fantasie, wie wir das mit unserer ganzen Halbherzigkeit und unserer Scheinheiligkeit hinkriegen sollen.
Ein erster Schritt wäre mal, Staaten zu konfrontieren, die dort im eigenen Interesse immer wieder Luftangriffe fliegen. Zum Beispiel die Türkei im Nordosten. Also der Nordosten wäre ein Bereich dieses Landes, wo man sagen kann, da geht es den Leuten verhältnismäßig gut. Das ist auch kein Vorbild an Demokratie, aber da gibt es eine Doppelspitze, da sind Frauen gleichberechtigt, da geht es um Ökologie, das ist nicht total demokratisch, aber das ist nicht islamistisch und das ist im Grunde im Interesse einer grünen Außenpolitik wäre das gewesen, den Nordosten zum Beispiel anders zu stabilisieren. Zu stabilisieren im Sinne von, wir investieren dort in Infrastruktur, wir versuchen was aufzubauen, damit die Menschen wenigstens im Nordosten bleiben, zum Beispiel. Hat sich auch keiner drum gekümmert, weil andere Dinge wichtiger waren. Aber jetzt wäre eben ein Moment zu sagen, wir können erstens mal aufhören, darüber zu reden, wann die Syrer nach Hause gehen, sondern können weiter darüber reden, wie wir sie hier integrieren, wie wir ihren Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern, denn auch da haben wir noch sehr viele Hürden. Wir können ihnen wieder die Sicherheit geben, dass sie hier willkommen sind, weil die haben alle Angst aufgrund der sehr verrutschten Migrationsdebatte, die wir gerade haben. Die Leute haben Angst, abgeschoben zu werden, verbunden jetzt noch mit der... mit den Vorwürfen in Richtung Antisemitismus und Pro-Palästina. Viele migrantische Menschen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Und die Syrer sind begeistert gekommen. Die waren begeistert von Merkel.
Ich weiß, Frau Helberg, aber es gibt
und die sind auch sehr frustriert und in Angst.
Das ist aber das Problem, das Herr Dürrdan zu lösen hat. Es gibt eben die andere Seite, das Gefühl, da gibt es einen überforderten Staat, eine überforderte Struktur.
Ist richtig.
Und diese Seite müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen.
Die müssen wir zur Kenntnis nehmen und daran müssen wir arbeiten.
So, mit der müssen wir auch arbeiten. Insofern... Eine bessere Nachricht haben wir nicht für heute Abend. Die Dinge bleiben kompliziert. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.